selbstverständlich ist das Reisen ein Luxus. Also das ist etwas, was man nie findet, was man in den letzten 2, 3 Jahrzehnten vermehrt nicht mehr haben gelernt zu schätzen. Dass es ein Privileg ist, ich würde mich als Privileg bezeichnen. Dass wir reisen können. Nein, wir gehen mit dem Sackgeld von 40 Euro kann man als Weekend schnell auf Brüssel fliegen mit EasyJet oder auf Amsterdam oder auf Barcelona.
Ja, willkommen zurück bei BZ aus der Box. Mein Name ist Cedric Fröhlich und mit mir in der Box ist heute Sheila Matti. Hallo Sheila.
Hallo zusammen.
Wann bist du das letzte Mal verreist?
Siehst du, da fängt die Diskussion schon an. Wie definieren wir Reisen, gell? Ich bin letzte Woche nach Zürich zu den Schwiegereltern. Das ist, glaube ich, zu wenig weit gereist. Ich bin im Sommer ins Tessin, gehe Wellnessferien machen. Ist das Reisen? Und sonst, wenn du die Landesgrenze nimmst, wärst du letztes Jahr nach München. Aber auch das ist eher nach. Also, schwierig.
Ja, vielleicht finden wir heute eine gemeinsame Definition vom Reisebegriff und vielleicht auch eine Idee, wo es dann hergehen könnte, wenn die Pandemie endlich mal ausgestanden ist. Weil ja, es geht heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um das Reisen bei uns. Eine Sache, die lange, lange Zeit eigentlich etwas Selbstverständliches war, etwas Horizonterweiterndes. Und jetzt hocken wir ja schon seit über einem oder seit einem Jahr auch in unseren Homeoffice zu daheim, in unseren warmen Stuben. Wir wollen es heute mit einem Mann reden, der sehr viel über das Reisen weiss. Er ist, ich sage jetzt ein bisschen zugespitzt, der Reisepapst von der Schweiz, der André Lüthi, CEO von der Globetrotter-Gruppe. Herzlich willkommen, Herr Lüthi.
Hallo zusammen.
Ja, wieso reist der Mensch? Ist es Fernweh oder Flucht? Über das wollen wir heute mit euch reden, Herr Lüthi. Zuerst machen wir mal etwas anderes bei BZ aus der Box. Wir stellen nämlich immer zuerst so super schlaue Fragen, stellen, wo wir suggerieren, dass wir alles über die Menschen wissen, die da zu uns ins Gespräch kommen. Jetzt würden wir es gerne mal ein bisschen umkehren. Und zwar, erzählt uns doch mal ein bisschen von euch. Und zwar in ein paar wenigen Worten, wer ist der Mensch André Lüthi?
Der Mensch André Lüthi. Ein Mensch, der ein riesiges Glück hatte in seinem Leben und sein Hobby, seine Leidenschaft, man schon als ganz kleiner Bub hatte, hat können zum Beruf machen. Und ein Mensch, der vielleicht von sich auch darf sagen im Moment, oder nicht im Moment, eben schon lange, ich rede nicht von einer Work-Life-Balance, das ist ja so bekannt worden, das Wort Work-Life-Balance. Für mich ist es eine Life-Balance, also wenn sich das Leben alles ineinander hineinverzahnt, das Persönliche, das Private, das Berufliche. Ja, das ist der Mensch, der halt dann auch immer wieder auf der Sehnsuchtsschiene ist, auf der Sehnsucht nach der weiten Welt, nach anderen Kulturen, nach Begegnungen, nach anderen Menschen, wo gelernt hat, dass auch das Reisen die beste Lebensschule überhaupt ist. Ganz viel zu dem, was ich jetzt mache, zum Beispiel, habe ich auf Reisen gelernt. Aber über mich selber und meine Ecken, Kanten, Fehler und so weiter.
Was ist für euch eigentlich Luxus, Herr Lüthi?
Freiheit, Selbstbestimmung, das ist für mich ein Luxus. Also das Leben, das ich bis jetzt noch durfte leben, hier in unserer Schweiz. Wenn ich sehe, was ich auf der ganzen Welt alles habe gesehen, in meinem Leben gibt es Menschen, die haben nicht einen Bruchteil von dem, was wir hier in der Schweiz zum Beispiel dürfen leben, dürfen in uns tragen.
Also gehört das Reisen für euch definitiv auch dazu, zu diesem Luxus?
Ja klar, gut, die Frage ist, ich war ja lange Klöster im Himalaya, ist es die Reise nach innen? Die kann man im Entlebuch haben, im Mittal. Aber selbstverständlich ist das Reisen ein Luxus. Also das ist etwas, das man nie findet, wo man in den letzten 2, 3 Jahrzehnten vermehrt nicht mehr gelernt zu schätzen. Dass es ein Privileg ist, ich würde mich als Privileg bezeichnen. Dass wir reisen können. Nein, wir gehen mit dem Sackgeld von 40 Euro, kann man als Weekend schnell auf Brüssel fliegen mit EasyJet oder auf Amsterdam oder auf Barcelona. Das ist so zum allgemeinen Konsumgut geworden. Und das dauert mir ein bisschen davon. Wir kommen sicher drauf, es ist sehr kontrovers. Und ich lebe auch zugleich von dem.
Da hat er jetzt den Ton eigentlich schon gut gesetzt, weil ich habe das Gefühl, Reisen an sich hat einen mega Imagewechsel durchgemacht. Also früher, ich weiß noch so, Generation, mein Grossvater, da, wenn du gross hast, kann ich reisen, da bist du noch jemand. Da hat es auch noch ganz viele Orte der Welt gehabt, die unentdeckt waren, wo wenn du mal irgendwie in China warst, hat das ganze Dorf gefunden, boah, bist du mal in China gewesen, erzähl. Heute ist ja Reisen irgendwie ein Gut, das für alle zugänglich ist. Und doch etwas, was man sich fast schon manchmal für muss rechtfertigen. Und ich weiss, dass ihr, Herr Leute, ihr müsst euch, glaube ich, regelmässig für euer Fehlreisen rechtfertigen. Ich weiss, letztens gerade Episode Sansibar, wo er auf Twitter wo echt wunderschöne Fotos hat geschickt. Gibt es einem ein bisschen zu denken, dass das so fast ein bisschen verpönt ist, zu reisen?
Nein, es regt auch an zum Nachdenken. Also nur schnell zu Sansibar. Dort war eigentlich nur die Idee gewesen, den Menschen zu zeigen, es gibt Länder, oder in diesem Fall eine Insel, wo man kann bereisen kann. Und das war vor allem die Primärgeschichte hinten dran. Und dort, es gibt Millionen von Menschen, die leben vom Tourismus auf dieser Welt. Das sind im Moment sind Millionen von Familien am Existenzminimum, weil nicht mehr gereist wird. Also die Tourismusindustrie ist 10% vom Bruttoweltprodukt. So, ich war ein Ausschweifer. Zurück zu Sansibar. Und dort, jeder, der dort ist, auf das Sansibar kam, hast du wieder ein paar eine Arbeit gegeben, unter anderem. Und zugleich konnte ich zeigen, es gibt ein Land, das funktioniert etwas anders an der Einstellung, man kann reisen. So, Klammer zu. Aber zum Allgemeingut, ich finde es so echt schade, ja, weil ich sage jetzt gleich früher, da habe ich doch meine erste Reise, wo ich mit dem Schild bei einem Mankdorf gestanden und ein Auto gestöppelt und das Schild in der Hand gehabt, San Francisco. Und dann haben wir alle den Vogel gemacht, als ich vorbeigefahren oder haben still gesagt, was willst du jetzt hier, Autostopp San Francisco? Und ich habe gesagt, ich habe gehört, in London gibt es die günstigsten One-Way-Tickets Standby. Also muss ich zuerst auf London und zwar einfach, ich habe kein Geld, gratis sozusagen, also mit Autostopp. Ich habe dann auch geschafft mit 22 Auto. Was ich mit dem muss sagen, ich habe dann richtig gespart, für das ich eine Reise machen konnte, aber immer noch wenig Geld hatte. Und das hat dann noch eine ganz andere Wertigkeit gegeben, dieser Reise. Wenn du auf etwas musst sparen musst, freust du dich auch anders. Und das ist, was ich vorhin gemeint habe, oder wie ihr sagt, Frau Matti, es ist einfach zu einem Konsumgut geworden. Also, wenn ein Flug auf Brüssel, oder wie so komme ich immer mit Brüssel, das ist noch spannend, hast du gar nicht so viel Lust.
Schwäch noch nach.
Barcelona, okay. Wenn ein Flug auf Barcelona weniger kostet als ein feines Nachtessen zu Bern, dann zieht man es einfach noch so rein. Und das ist das, wo es geht nicht darum, jemandem einen Vorwurf zu machen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Das ist eine weltpolitische Entwicklung. Das ist eine Marktentwicklung. Aber im Herz und im Bauch fällt mir dann einfach die oft Wertigkeit, wenn man das Privileg hat, in ein anderes Land dürfen zu reisen. Oder man schätzt es nicht mehr so, ist mein Eindruck.
Ich habe mal gelesen, dass die zwischen 8 und 13 Wochen im Jahr, wenn natürlich nicht irgendwie eine Pandemie ist, eine globale, dann seid ihr unterwegs. Trotz eurem Beruf als Globetrotter-Chef, die seid viel unterwegs. Was treibt euch da eigentlich an? Ist es mehr das Fernweh oder sind da doch auch Fluchtgedanken dabei?
Flucht ist es. Das war es dann im Mankdorf mit dem Schild San Francisco mit 21 Flucht. Und die Schiessschweiz kann man mal sagen. Nein, es ist nicht ein Fluchtgedanke, es ist wahrscheinlich ein Suchtgedanke. Also die weite Welt und die Begegnungen mit Menschen, am Meerrand eben Begegnungen mit Menschen und nicht nur eine Hotelrezeption. Das ist das, was mich immer mehr fängt an zu faszinieren. Oh, was ist eigentlich noch hinter dem Hocker dort? Was gibt es dort noch zu entdecken? Das ist total ein Teil von mir geworden. Und manchmal ist wirklich fast ein bisschen, eben, man muss es doch ein bisschen im Griff haben. Und dann gibt es natürlich einen Aspekt wie Nepal, wo ja, wo ich so daheim bin, wie in Bern fast. Ich war schon so manchmal in diesem Land gewesen, habe Freunde dort. Da ist also immer wieder ein bisschen ein Heim gekommen. Wo mich ja immer wieder aber weiterbringt. Ich meine, mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hast du ein oder anderen Entscheid noch zu fällen. Ich habe schon viele grundsätzliche Entscheidungen, wegweisende, habe ich auf Reisen gefällt. Also ohne Strategiepapier, ohne Businessplan, ohne Excel-Talibans, sondern einfach für mich. Ja, zum Beispiel, als Meister umgegangen, den Globetrotter zu verkaufen vor 12 Jahren. Wir waren eine begehrte Brut. Wir waren zwar mal früher die, die mussten Joint- und Birkenstock an der Hand, das bist bedient worden, One-Way Indien, nie mehr hey, das war das Image, oder? Wo wir einen Wandel durchgemacht in 30 Jahren, wo halt jetzt so unabhängig vom Budget, wo Leute mit viel Geld Baukastenreisen, modulare Reisen, Individualreisen bei uns buchen. Und es ist immer mehr gewachsen und dann sind wir doch eine begehrte Brut geworden für grosse Reiseveranstalter. Und, Ja, wir hätten können hören schaffen vor 12 Jahren. Wir hätten verkauft, der Walter Kamm und ich. Und wir haben es nicht gemacht. Das wäre ein Verrat gewesen gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unserer Kultur, aber auch gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. Und plötzlich hat man Quoni gehört. Zurück zu eurer Frage. Das ist ja für eine Bergtour im Himalaya, in Nepal. Ist das verarbeitet worden oder die Erkenntnis gekommen, sagen wir mal so?
Ihr habt vorhin von einer Sucht geredet. Habt ihr im Moment grobe Entzugserscheinungen?
Ja.
Wie äußert sich das?
Ja, also gut. Ja, dass man auf Sansibar geht und die BZ dann darüber komische Sprüche macht. Nein. Also etwas Gutes ist, wenn man im Himalaya ist, das ist jetzt einfach eben auch ein Teil von mir seit 30 Jahren, da tust du dich sehr viel mit der Philosophie des Buddhismus auseinandersetzen. Und die Krise so hart, wie sie unsere Branche wirklich nimmt, und schnell eine Klammer auf, wir Schweizer sind ja wirklich noch in einer Luxussituation, wir wohnen weltmeistens im Jammern. Mit Covid-Krediten, mit Kurzarbeitszeitentschädigung, mit Härtefallentschädigung, mit Arbeitslosen. Wenn ich sehe, was in der Welt draussen geht, ist das einfach noch das Luxusleben, was wir hier haben. Anyway, zurück. Die Pandemie in den buddhistischen Augen, die hat einen Sinn. Das Problem ist, dass wir Menschen den Sinn, was immer passiert in unserem Leben, das ist eben das Karma, sehr oft viel später erst erkennen. Aber irgendetwas wird ja uns auf diesem Planet jetzt die Geschichte sagen. Und mit diesem Hintergrund zu wissen, dass das ja auch so etwas Gutes kann auslösen in irgendeiner Richtung, so viel Elend wie es auslöst, ist es für mich eben in dem Sinn nicht so ein wahnsinniges Leiden, dass ich jetzt die Sehnsucht oder die Sucht nicht kann leben kann. Und ich schlafe gut und ich bin in Kontakt dank der modernen Technologien mit den Leuten aus der Welt. Aber ich freue mich natürlich mega zu gehen, aber die stillen Momente in den letzten 30 Jahren beim Lama, das ist ein Mönch im Himalaya, helfen jetzt mir ganz persönlich in dieser Zeit zum Beispiel.
Ihr habt am Wochenende in der Sonntagszeitung ein grosses Interview gegeben. Im Intro ist einmal mehr auch so von diesen Gebetsteppichen und den Buddhas ja im Büro gedreht gewesen. Und jetzt habt ihr es auch so ein bisschen angetönt. Wie spirituell seid ihr?
Für mich ist es, als ich mit ganz jung bei diesem Asien war, zuerst mal einfach, ich habe es vorhin so auch gesagt, die Philosophie vom Buddhismus, dass du das Glück oder dein Lebensglück grundsätzlich nur mit dir selber findest. Gleich, ob du, und das wird jetzt ganz schwierig, das wird unendliche Diskussion geben, ob du in Kalkutta lebst, am Existenzminimum, oder ob du als Milliardär in New York oder in Zürich oder in Bern lebst. Aber der Buddhismus sagt, das Glück, das man als Glück bezeichnen kann, das wird eben auch sehr schwierig, das findest du eigentlich nur in dir selber. In dem, dass du, der Lama hat mir das immer so schön erklärt, einen Kopfsprung machst, also du nimmst deinen Kopf, du schnell ein bisschen lüpfen, dann gibt es ja ein Loch im Haus, gehst runter, jetzt wird es ganz speziell. Drehst um 360 Grad, du siehst eben nicht das, was da im Bauch drin ist, was die Mediziner sehen, sondern du entdeckst dich selber. Und was immer in deinem Umfeld ist, das macht dich in dem Sinn, es gibt dir Sinn und gibt dir Glück. Oder hat es noch anders versucht zu erklären, du hast so ein Glas über dich, du siehst alles, man sieht auch dich, aber es kommt nichts ganz fest an dich her, in dich rein, es geht aber auch nie alles raus. Und das ist so ein bisschen das, was, eben das ist für mich mehr eine Philosophie, es nicht Verantwortung abdelegieren, ist vielleicht auch ein guter Ausdruck. Oder? Also man kann ja die Partnerin oder den Partner, der Arbeitgeber, das Land, Gesundheit und irgendjemand kann man ja verantwortlich machen für Unglück oder Glück. Und diese Philosophie versucht eben zu sagen, am Schluss liegt es an der Sichtweise, die du hast, zu dem, was in deinem Leben, wo immer du bist und was du bist, passiert. Oh Gott, ist das nicht schwierig gewesen?
Ich würde sagen, Sedi, man könnte die Frage, ob der Herr Lüthi ein spiritueller Mensch ist oder nicht, mit Ja beantwortet.
Ja,
also, es hat viel damit zu tun, dass man mit sich selber zufrieden ist, dass man mit dem, was man hat, zufrieden ist. Gibt es da nicht einen kleinen Widerspruch zu dem ewigen Umeinander und ewigen Reisen? Und jetzt können wir vielleicht auch den Bogen wieder zu Corona schlagen. Ich meine, jetzt können wir ja nicht raus und die Welt entdecken, sondern wir müssen hier bei uns daheim lernen, glücklich sein und lernen, irgendwie ein bisschen dem Alltag entfliehen.
Aber muss man, Gegenfrage, muss man mal Tag und fliehen?
Kommt darauf an, was man für einen Job hat, oder?
Okay, dann kommt doch die nächste Frage, hast du den richtigen Job? Also, jetzt kommt noch eine andere Tür auf.
Jetzt sind wir am Philosophieren.
Das Leben besteht ja aus Mut. Und vielleicht, wenn man das Gefühl hat, du eigentlich, nur schnell zum Job, nur das. Es sieht zwar cool aus auf dem Visitenkärtchen, auf dem Lohnkonto, stimmt, speziell bei uns Männern, wenn wir noch Karriere machen und so, oder? Aber eigentlich erfüllt es mich gar nicht. Brenne ich für diesen Job oder nicht? Wenn man für einen Job wirklich brennt und eine Leidenschaft entwickelt, dann glaube ich, kommt die Frage vom Ausbruch aus dem Alltag auch viel weniger. Jetzt bin ich wieder bei Life Balance.
Mhm. Ihr führt aber gleichzeitig auch einen Konzern oder die Globetrotter-Gruppe muss sich einem knallharten Markt stellen. Das erlebt ihr jetzt täglich auch auf ziemlich schmerzhafte Art und Weise, wie der Markt eben auch irgendwie einfach nicht mehr spielt. Wie viel von dem, was ihr jetzt da habt, ausgeführt, verträgt ihr das? Also so den Kahn irgendwie auf Kurs zu halten?
Also den Kahn auf Kurs halten ist im Moment für uns, für das ganze Management, für jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter, eine Herkulesaufgabe, schon mit ganz viel menschlichen Schicksal und Leiden verbunden. Also das sind dann in der plus-minus erfüllten Berufswelt, in so eine Situation hineinkommt, fordert dem natürlich extrem. Und ich meine, wir sind schon 100 Leute weniger als vor einem Jahr. Könnt ihr euch vorstellen, was das heisst? Wir haben einen Umsatzeinbruch von 80%, wir haben Millionen verlöscht. Wir haben jetzt einfach 30 Jahre gut und seriös geschafft, wie immer schwarz geschafft. Aber das sind riesige Herausforderungen, aber genau in diesen Herausforderungen lernt man auch wachsen. Und was ich vor allem jetzt in den letzten 12 Monaten habe gelernt, man lernt auch Menschen noch von anderen Seiten kennen. Aber das ist natürlich eine Challenge, wo da kannst du aufhören mit Spiritualität und Life Balance. Dort geht es darum, einfach ein anzupacken, was jetzt ist, was am Schluss schon wieder in dem münden sollte. Aber da geht es um Mut und Angst abbauen und solche Geschichten.
Tourismus ist ein riesiger Markt. Das ist weltweit etwas, wo sehr, sehr viele Leute davon abhängig sind. Nicht nur eure Bude jetzt, sondern auch eben überall. Sollte man dann eigentlich jetzt erst recht reisen? Weil es jetzt eben das ist, was die Leute bräuchten, wo man könnte irgendwie die Leute unterstützen kann. Oder ist das Mantra doch, bleibt daheim?
Wenn man kann, nehmen wir jetzt Mexiko, Costa Rica, Tansania, Ägypten zum Beispiel, um eine Freude verspürt, und die Verantwortung übernimmt, also nicht abschiebt auf einen Bundesrat oder auf einen Reiseveranstalter oder auf einen Journalist. Die Verantwortung übernimmt. Und wo geht? Ja, das soll man gehen. Mit jeder Reise, die man im Moment macht, das kann ich wirklich schwarz auf weiss, hilft mir einigen Familien, wir können nur Nepal rausnehmen, wenn wir können gehen, aber wir können jetzt Tansania nehmen, dass sie können überleben können. Weil sie eben, wie vorhin gesagt, keine ALV haben und keine Kurzarbeit und keine Covid-Kredite und nichts. Und wegen dem bin ich absolut dafür, dass wenige, die man kann, und man es aber auch gerne macht, und die Verantwortung übernimmt selber, also nicht nachher abschiebt. Ja. Aber im Moment ist es so eingeschränkt, oder?
Wäre es eigentlich jetzt nicht auch der Moment, um eben genau zu sagen, hey, halt mal, wie sind wir eigentlich unterwegs? Oder wir haben den ganzen Klimaaspekt jetzt nochmal gestreift, aber auch mal ganz grundsätzlich, macht es Sinn, für 40 Stutz auf London zu fliegen? Ich wage jetzt mal zu behaupten, nein, ob schon ich es selber auch schon gemacht habe.
Interessant ist ja, bis vor einem Jahr sind wir vor einer riesigen Herausforderung gestanden, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt ist, gegangen vor einem Overtourism-Problem. Und da kannst du auf das Jungfrau Joch auf den Titel lesen, Taj Mahal, Machu Picchu, Angkor Wat, oder? Die Orte sind zum Teil überrennt worden. Ausgelöst durch Billigangebote, durch Grenzen, die sie aufgegangen sind, auch die Inderheitsrechtsreise und Chinesen, denn wir hätten das einfach 30 Jahre ändern können oder 40. Und die Over-Tourismus-Problematik hat mir echt Sorgen gemacht. Und ich war dort auch Verfechter von Kontingenten einführen. Zum Beispiel, du kannst nicht mehr 10'000 Leute Machu Picchu am Tag. Das ist für die Einheimischen nicht mehr erträglich, für die Besucher nicht. Also, wieso nicht Kontingent? Wenn der IB-Match voll ist, ist er voll. Du kannst nicht mich oder das Baden-Dochster-Konzert. Gibt es einfach so viele Tickets. So. Und jetzt sind wir auf der gegenteiligen Situation. Die ganze Welt Und auch Jungfrau Joch möchte doch jetzt wieder Touristen. Und das habe ich vorhin gemeint mit dem Sinn von dieser Krise, jetzt nur mit dieser kleinen Thematik Tourismus. Wenn wir erkennen, vielleicht ist es jetzt ein bisschen esoterisch, wir Menschen, dass wir vielleicht ein bisschen anders reisen nach der Krise, ein bisschen bewusster reisen. Ein bisschen sagen, du, es stimmt eigentlich schon, was der da gesagt hat, die 40 Stutz auf London ist auch schon nicht so das Gelbe von mir. Und ich weiss, Junge, die übrigens so viel von denken, weil sie wirklich ein Jahr in der Schweiz hocken. Komm, wir lassen doch das gescheitern. Oder ich reise eben, wie ich es vorher gesagt habe, 2-3 Wochen im Stück, einmal zweimal im Jahr. Und das bringt mir ganz andere Werte. Und das ist meine, ehrlich gesagt, stille Hoffnung, dass sich in dem, in dem Bewusstsein für das Reisen, für andere Länder und Kulturen entdecken, etwas ändert. Aber, und jetzt kommt das Problem rein, natürlich, wo Quäder ist, das ist der Markt, das ist das Angebot. Und ich meine, da kannst du ja nur die Fluggesellschaften nehmen, oder die werden jetzt am Anfang, wenn es wieder aufgeht, Preise abreißen, abreißen, abreißen. Und die Verlockung ist dann gross, für 300 Stutz auf Hongkong zu fliegen. Aber ich glaube gleich, dass sie es nicht schaffen und dass es mittelfristig sieht. Übrigens so die IATA, das ist die Vereinigung der Fluggesellschaften und die Star Alliance, dass die Preise aufgehen. Und das würde auch dazu führen, dass man A wieder spart, B vielleicht ein bisschen anders reist oder ein bisschen weniger reist. Es soll nicht eine Zweiklassengesellschaft geben, ich weiss, es ist eine heikle Gratwanderung, aber wer weiß? Vielleicht kann so, ich bin immer zuversichtlich, kann so eine gute Richtung sich entwickeln.
Globetrotter verkauft mir ja auch die Individualreise an die speziellen Orte auf dieser Welt. Und man treibt ja mit dem ein bisschen auch zu dem Overtourism oder ja, bei.
Mhm, ja, ja.
Bin
ich absolut bei euch. Ich meine, die Individualreisen, der Globetrotter, das sind die, die all die Plätze haben entdeckt zuerst mal. Nimm mal so Klassiker wie Phuket oder Goa oder solche Geschichten. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum zu werten, ob du individuell reist. Übrigens ein Segment, das bei uns extrem macht. Wir reden immer von Abenteuer und Entdecken und so. Das sind früh Pensionierte und Pensionierte. Zeit. Fit und Geld. Und die machen Individualreise mit dem Privatchauffeur durch Indien, schlafen in 4-5-Sterne-Hotel, ist voll unser Zielpublikum einfach modular. Also, wir verkaufen 70'000 Reisen im Jahr und jede ist anders, weil die Leute nach ihrem Interesse, also zusammenbauen an ihrem Budget und ihrer Zeit. Aber dass wir dazu beitragen, zur Problematik vom Overtourism, ist mir absolut bewusst. Und dort, können wir auf der anderen Seite einfach dazu beitragen, zu sensibilisieren, eben, so wie ich schon 2. Mal gesagt habe, weniger reisen, dafür intensiver und länger, weil, ich glaube, das kennen ihr beide ja, die grösste Reisegruppe auf diesem Planeten ist die Lonely Planet Gruppe, die auch mit dem gleichen Reiseführer und mit dem gleichen App durch die Welt reisen, als Individualisten, und man trifft sich dann in der gleichen Straße in Bangkok zum Znacht, wo 2'000 schlafen und 2'000 essen, das ist für mich also ohne Gruppe in dem Sinn. Wegen dem, ich glaube, es geht nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir können jetzt nur über die reden, die zum 10. Mal nach Mallorca gehen für 650 Franken Vollpension, Liegestuhlreihe 57. Ist das gereiset? Dann ist die Ferien und so weiter. Es geht mehr darum, finde ich einfach, dass man, das stellen wir übrigens fest, dass so Mallorca-Gänger plötzlich die Welt entdecken. Das macht mir eine Höllenfreude. Sagen, hey, jetzt miete ich einen Camper zu Kalifornien fahren mit den Kindern durch Kalifornien. Oder von Cairns nach Perth, whatever. Das ist mehr so ein bisschen mein Traum, dass Menschen das Entdecken vor der Welt wieder ein bisschen in den Vordergrund stellen können. Und vielleicht ein bisschen weniger oft im Jahr. Aber zugleich, wie die richtig sagen, im Bewusstsein, wir sind Teil des Problems. Auch vielleicht Hotel für Lösung.
Wie viele Flugkilometer macht ihr eigentlich im Jahr? Wegen nicht Corona ist.
Oh Gott. Also A wäre es Meilen, aber.
Ja.
Keine Ahnung. Aber Langstreckenflüge sind das sicher 6. Ja, je nachdem, oder? Wenn ich mache so eine spezielle Reiseleitung oder mit Journalisten. Also das ist immer ein Mix bei mir aus. Das sind 6 bis 10 Langstreckenflüge.
Ich habe darum Kilometer gesagt, weil ich also ein paar alte oder echt schon ein bisschen ältere Untersuchungen vorgenommen habe. Das ist immer von diesen 10'000 Kilometern pro Jahr pro Kopf, woher Frau Schweizer fliegen. Genau.
Das längt nicht weit.
vielleicht nicht so weit, aber es ist doch relativ viel.
Ja,
im globalen Vergleich.
Bei einem Hongkong-Retour bist du schon nah, gell?
Mhm.
Once a year.
Was sind so?
Das ist ein Durchschnitt über alle, über die Gesamtbevölkerung in dem Fall, nicht?
Natürlich, ja. Da sind alle die nicht drin, die gar nicht fliegen, oder?
Also mal, die sind eben drin, wegen dem nimmst du
das. Also ja, sie sind drin, ja, aber sie sind für einen 0 Kilometer auf sich, oder?
Genau.
Ja, genau.
Also so alle anderen Heimflüge, ja, nicht mehr so viel.
Die gehen vielleicht eher mit dem Car, und da sind wir schon beim Stichwort. Was gibt es in euren Augen so, was wird die Alternative von der Zukunft sein, wenn man eben sagt, ich mache gerne meinen CO2-Fußabdruck verkleinern, wie reist man?
Was ich eine riesige Zukunft gebe, ist der Bahn. Wir haben einfach leider Gottes die coolen Bahnverbindungen, die ich hatte. Du hast noch Nachtzüge auf Wien, auf London, auf Rom und so weiter, zum Beispiel in Europa jetzt. Oder auch die Transsibirische, das ist eine Faszination für sich. Das haben wir gemacht an Bern, auf Peking mit dem Zug. Also so Nischen-Spezialreisen, die werden einen Boom erleben. Und nicht das Ganze, was wir schon jetzt spüren, für das Zweite, so aktiv. Ich sage, aber für das musst du zum Teil auch fliegen zuerst. Mit dem Velo, sage, durch die Mongolei, zu Fuß durch Bolivien, also eine sättige Geschichte. Aber dann habe ich immer noch CO2-Abdruck, weil ich fliege nach La Paz. Und dann glaube ich, du kannst das Reisen oder sprich das Fliegen der Menschen nicht verbieten. Entweder geht es ihnen ins Bewusstsein weniger oder für spezieller, wenn ich schon fliege. Und das andere, was ich halt finde, tue ich wieder ein neues Feld auf, die ganze Klimaabgabe. Ich unterstütze das. Das Flugticket soll verteuert werden und es soll Geld in eine Klimaabgabe, aber nicht so, wie es in der Schweiz angedenkt ist, in eine Lenkungsabgabe, dass man dann, ich sage jetzt etwas, AHV finanziert. Ich finde, wenn wir all das Geld weltweit durch den Pool in Forschung und Entwicklung und Technologien eben neu entwickeln, für noch umweltfreundlicher zu reisen, für noch bessere Engines, Motoren zu ingenieren. Also, ich habe das Gefühl, jetzt sind wir Menschen noch so zu so vielem fähig. Ich meine, sind wir gerade auf dem Mars gelandet, wo der Wind gehört.
Mhm.
Aber dass man umweltfreundlichere Technologien und Mobilität umweltfreundlicher macht, das braucht so viel Geld. Ich finde, da müsste man viel mehr investieren. Das wäre der bessere Weg, als den Leuten davon verbieten, zu fliegen oder Auto zu fahren oder was es immer ist.
Nachhaltige Reisen, bewusste Reisen, etwas, was wir hoffentlich auch nach Corona wieder machen können. Herr Lüthi, woher geht eure nächste Reise? Die grössere? Nach Tibet?
Selbstverständlich, ja. Also es wird im April nach Nepal gehen. Also mit dort eben, ja, so eine Sehnsucht nach den Leuten, nach der Natur, nach der Kultur, nach der seit 25 Jahren 250 Strassenkinder, die ich intensiv unterstütze. Die waren jetzt so im Lockdown und haben ihren Weg gefunden, wie sie sich umgegangen mit dem. Und, also es würde ich nach Nepal gehen.
Schädi, wo würdest du herreisen? Hast du dir überlegt?
Sehr gute Frage. Ich wollte eigentlich immer mal die Südstaaten der USA sehen. Louisiana, Georgia. Mhm. Das wäre so ein Projekt. Aber ich weiss nicht, ob das schon meine erste Reise wird sein, wenn es wieder möglich ist.
Ich würde auch gerne mal nach Island.
Oh, ja.
Wir sind mehr so die, die ein bisschen in den Norden gehen, weil wir die Hitze nicht so vertragen. Und Island ist, glaube ich, hell schön. Zum auch ein bisschen entdecken.
Vor allem musst du mit dem Rössli gehen.
Oh, dann muss ich noch lernen reiten.
Nein, das musst du nicht. Das lernst du schnell dort.
Das ist gut.
Mit den Isländern. Das ist so schön.
Meine eine Frage, die ich mir notiert habe, und zwar würde ich gerne schnell über meine eigene Zerrissenheit reden. Ich bin auch schon reisen. Ich finde Reisen etwas Tolles. Eben, wie ich schon gesagt habe, Horizont erweiternd und auch wie belebend, aber auch etwas Holle Widersprüchliches. Es geht nicht um das Geld. Man kann auch für relativ wenig Geld weit gehen und lang reisen. Und es geht auch nicht unbedingt um einen Klimaaspekt. Das sind auch Sachen, die mich beschäftigen. Aber es ist mehr so die Tatsache, dass man immer wieder zurückkommen kann. Also in die Schweiz kann zurückkommen. In ein ordentliches Land, wo alles geregelt ist und alles tiptop und schön und super. Und auf Reisen bin ich dann mit Sachen einverstanden, die ich hier nie würde akzeptieren. Zum Beispiel bin ich einmal meine letzte größere Reise war auf Malaysia. Dort sind wir so in einem Night Market und ich musste dann unbedingt auf das WC müssen. Und dann hat man mich dort so durchgelotst, zuerst bin ich durch die Küche und dann hat es einfach ein Plumps, also ein Loch im Boden gehabt.
Asiatisch.
habe ich dort halt reingepisselt und habe das noch lustig gefunden, gerade so neben der Küche und so. Und bin auch wieder raus auf die Straße. Wir hatten einen schönen Abend gehabt, tipptopp. Aber ich habe mir dann auch wieder so überlegt, hey, wenn das zu Bern wäre, dann würde ich meine Nase rümpfen und das würde mich mega stören. Also bin ich auch so ein kleiner Heuchler irgendwie.
Es ist ein bisschen logisch, dass du, wenn du am Reisen bist, irgendwie in einem anderen Modus und mit einer anderen Einstellung unterwegs bist, als wenn du daheim in deinem Daily Business Life lebst, oder? Das wäre ja keine spezielle Erfahrung. Ja.
Du bist auch Gast in Malaysia und hast akzeptiert, dass halt die Toilette neben der Küche ist. Und dass in diesem Land so ist.
Oder ihr Küche, ja. Also, ja.
Aber es gibt ja Haufen, es gibt ein super Beispiel, es gibt ja viele Sättige. Aber da gehen sie eben genau darum, das als Chance zu sehen, das ist jetzt ein bisschen Provokation, dass es noch anders geht als zu Bern. Es ist nicht alles so, wie wir es hier machen, vielleicht das Gelbe von mir. Ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen immer neben der Küche in die Toilette
fahren. Ich würde überhaupt nicht sagen, dass alles hier super ist oder besser als dort, sondern es ist mehr der Punkt, dass ich ja wie weiss, hey, ich kann ja dann wieder heim, ich kann dann wieder zurück. Ja. Und daheim ist ja dann alles wieder schön hygienisch. Und ich bin auch für das. Also ich bin froh, dass es bei uns hygienisch zum Beispiel. Ja,
vielleicht das ist mehr so der Widerspruch.
Ja.
Ja. Aber es stimmt schon, ja. Und das, ich sage immer, oder das ist auch ein bisschen fies vielleicht, es gibt kein besseres Space Camp als Bern. Du bist hier, du hast hier deine Wurzel, du kannst raus in die Welt, du kannst wieder zurück ins Space Camp. Oder? Aber andererseits habe ich eben auch gelernt, auf all den Reisen, am Anfang als Jung noch nicht, aber jetzt, ich habe immer mehr die Schweiz lernen schätzen, was zwischen 20 und 30 überhaupt nicht der Fall war. Was wir hier haben und wie es du machst.
Ganz zum Schluss, Herr Lüthi, gerne noch eure Expertise als Globetrotter in der eigenen kleinen Heimat in der Schweiz. Wenn ich jetzt hier möchte Entdeckertourismus machen, wo würdet ihr mich herschicken?
Das heißt, müssen wir mal wissen, ist es ein Mensch, der gerne in der Natur ist? Ist es ein Mensch, der gerne bei Menschen ist? Ist es? Aber was für mich zum Beispiel zu dieser Thematik Schweiz etwas am schönsten war, das war vor Corona, bin ich mal rechts so im Limit gelaufen und habe alles abgestellt, habe einen Rucksack genommen. Auch das Handy nicht, ich nicht bei mir gehabt. Ich bin direktissima von Bern auf Luzern gelaufen mit dem Kompass. Also nicht auf Wanderwegen. Ausser die Bauern sind hässig geworden. Sondern einfach wirklich direktissima. Und das ist zum Teil der Bech durch und weiss nicht was aus. Und irgendwo am Abend den Schlafsack ausgerollt, das Feuer gemacht, das Wasser aus dem Bach getrunken. Also es kommt ganz auf den Menschen ab und was der Mensch sucht, was ihm gut tut. Aber die Schweiz gibt extrem viel her. Also wir kommen jetzt Jungfrau Victoria auf Interlaken. Das ist ganz eine andere Welt. Die Schweiz gibt... Ich finde einfach, zuerst muss man rausgespüren, für was dass man selber... Dass man selber brennt, was einem interessiert. Und das Wichtigste vielleicht ist, dass manchmal braucht es einfach ein bisschen Mut. Sagen, ja, es ist auch schon schwierig, jetzt das so zu machen, wie mache es. Und der Mut wird in 99,9% der Fälle belohnt. Ich glaube generell im Leben.
Merci vielmals, andere Leute, die seid ihr da gewesen. Merci vielmals all denen, die haben zugelassen. Wir melden uns wieder bei euch. Bis dahin, bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen.